You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Alle sind im Olympiafieber und auch bei uns in der Redaktion laufen jeden Tag die Winterspiele und gefühlt mausern sich alle zu Ski-, Rodel- und Skeleton-Profis und auch die Thüringer Landespolitik kennt kein anderes Thema mehr. Da wird gratuliert, geherzt und sehr öffentlichkeitswirksam präsentiert sich Mario Vogt als Wintersportfan. Das hat er auch auf Instagram gezeigt. Da hat er gezeigt, wie er und der Sportsminister Stefan Gruner den Olympiasieger und Rodler Max Langenhahn begeistert beglückwünschen. Doch wir fragen uns, ist Vogt wirklich so sportbegeistert oder steckt da nicht auch ein bisschen Strategie dahinter? Das wollen wir heute in unserem Podcast Tacheles Thüringen klären.
Außerdem reden wir über die kuriose Verbindung zwischen Max Langenhahn und den Geissens. Das grüne Herz Thürings im Olympiakontext und eine Wette zwischen dem thüringischen Ministerpräsidenten Mario Vogt und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und zudem wollen wir dann noch einen Blick in die kommende Woche werfen und dort auf das Sonderplenum blicken, das die linke Fraktion beantragt hat im Zusammenhang mit der Schließung des Zalando-Standorts in Erfurt.
Also Kopfhörer rein, Füße hochlegen und viel Spaß bei der aktuellen Folge reden wir über Thüringen.
Aber für den Fall, dass Sie mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder dem Scooter unterwegs sind, dann überlegen Sie sich das vielleicht mit den Füßen nochmal. Da fällt mir ein, mit mir im Studio heute meine Kollegin Elena Vogel. Mein Name ist Elmar Otto. Wir sind beide Reporter bei Funke Medien in Thüringen. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Ja, Elmar, bestimmtes Thema diese Woche ist eigentlich Olympia. Und ich oute mich mal. Ich bin riesengroßer Curling-Fan geworden in den vergangenen Tagen. Eine komplett unterschätzte Sportart, falls du mich fragst. Aber ich bin nicht die Einzige, die die Olympischen Spiele verfolgt. Auch unser Ministerpräsident Mario Vogt inszeniert sich als großer Sportfan. Was ist da dran? Alles real oder auch ein bisschen Taktik dahinter?
Beides, würde ich sagen. Und du hast recht, Olympia ist im vollen Gange. Und ich habe es schon mitbekommen, du bist ja wirklich Olympia-Fan, war mir gar nicht so bewusst. Und Curling-Fan auch noch. Und demnächst vielleicht auch noch Curling-Expertin, weil wir zeichnen heute auf an einem Dienstag. Und heute Abend wirst du sogar Curling mal ausprobieren, oder?
Ich werde heute Abend Curling ausprobieren. Ich bin schon ganz gespannt. In Erfurt, in der Eishalle, gibt es eine Mannschaft, die mir da alles zeigen wird. Ich werde euch berichten, wie es gelaufen ist. Allzu große sportliche Fähigkeiten würde ich mir jetzt nicht zuschreiben, aber sehen wir heute Abend nochmal. Vielleicht können wir aber zurückkommen zu Olympia. Thüringen ist nämlich auch relativ gut stark vertreten.
Genau. Der Deutsche Olympische Sportbund hat 18 Athletinnen und Athleten aus 11 Thüringer Vereinen nominiert. Das habe ich mal eben schnell abgelesen. Außerdem gibt es 5 Sportler, die an Thüringer Stützpunkten in Oberhof und Erfurt trainieren. Und eine Berlinerin mit Thüringer Herkunft ist ebenfalls dabei.
Und schauen wir uns jetzt mal diesen Ländervergleich an. Da kann Thüringen sich eigentlich ganz gut blicken lassen. Du hast gerade gesagt, 18 Athletinnen sind dabei. Baden-Württemberg hat 24 Sportler, Bayern 82 Teilnehmer. Wir sind auf Platz 3. Und die Athleten haben auch schon ordentlich geliefert. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. 5 Goldmedaillen, 1 Silbermedaille und 2 Bronzemedaillen stehen schon im Medaillenspiegel.
Das kann sich sehen lassen.
Kann sich sehen lassen. Und das findet Mario Vogt auch.
Genau, und das kann man natürlich auch hervorragend politisch nutzen. Und du hast es schon angesprochen, die Szene mit Max Langenhahn. Vogt und Sportminister Stefan Gruner, die fallen ihm ja quasi in die Arme. Sie waren auch vor Ort in Italien. Dabei war auch Innenminister Georg Mayer und Digitalminister Steffen Schütz. Wobei ich mich jetzt gefragt habe, was macht eigentlich Herr Schütz genau dort? Weil bei Herrn Mayer könnte ich noch sagen, okay, viele der Athleten und Athletinnen sind ja entweder bei der Bundespolizei angestellt oder aber Sportsoldaten. Auch wenn Mayer nur für die Landespolizei zuständig ist, ist er zumindest für innere Sicherheit zuständig und da gibt es einen Zusammenhang. Was hat der Digitalminister jetzt genau mit Wintersport am Hut?
Da bin ich überfragt.
Vielleicht ist es ein guter Rodler. Also wir haben ihn so nie gesehen. Ja.
Aber was ich dich fragen wollte, ist das normal, dass dann die Landesregierung dahin fährt? Haben das andere auch gemacht? Weißt du was? Vielleicht auch aus den vergangenen Spielen. War da auch ein Ramelow mal vor Ort bei Olympia?
Gute Frage. Ich gehe einfach mal davon aus, aber ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber dass man sich das zu Nutzen macht und vor allen Dingen, dass man dorthin fährt, es ist vielleicht zweischneidig. Man kann sagen, muss das sein? Kostet das nicht auch Geld? Ist das nicht Steuergeld, was man anders sinnvoller einsetzen könnte? Das ist die eine Seite der Medaille im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass sich Sportler und Sportlerinnen auch darüber freuen, wenn der Ministerpräsident und andere führende Politiker die wirklich tollen Leistungen auch zu schätzen wissen und das vor Ort zeigen, indem sie gratulieren und da sind.
Mario Vogt hatte Erfolg beim Gratulieren, jemand anderes nicht. Elmar, wer hat da ein bisschen versagt?
Stimmt, ja, kurios versagt, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Anekdote. Also am Wochenende hat jemand versucht, Max Langenhahn zu erreichen. Der kriegte also einen Anruf auf seinem Handy, sah eine Telefonnummer, die er nicht kannte und ist nicht rangegangen und hat sich währenddessen nämlich ein Video der Geissens angeschaut. Robert und Carmen Geiss haben ihm gratuliert und hinterher stellte sich dann heraus, wer ihn versucht hatte anzurufen. Wer war es?
Es war Bundeskanzler Friedrich Merz und wir haben euch die Tonaufnahme mal mitgebracht und ich würde sagen, wir hören mal rein, wie sich das alles angehört hat.
Mir ist ein kleiner Fauxpas passiert, muss ich ehrlich sein. Ich habe mir ich hatte eine kurze Nacht, muss man ehrlich sein. Nur um das jetzt nochmal, also das verschönert nichts, aber ich habe mir frühst in der Bushaltestelle beim Warten auf mein Shuttle ein cooles Video von den Geissens angeguckt. Die Carmen und Robert haben mir gratuliert und da hat mich eine Nummer angerufen und ich bin da nicht rangegangen, weil ich hätte die nicht eingespeichert. Und ich habe mir das eins geschworen, ich gehe nicht an die Nummer ran, habe mich riesig gefreut, habe halt den Anruf so weggewischt. Hat sich herausgestellt, es war Friedrich Merz. Lieber Friedrich, lieber Herr Merz, es tut mir super leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen nochmal zu telefonieren. Ich bin auf alle Fälle stolz.
Da hören wir auch ein bisschen Verlegenheit bei dem Olympiasieger. Max Langenhahn ist nicht rangegangen. Aber Elmar, ich würde nämlich noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen wollen. Max Langenhahn und die Geissens haben sich nämlich kennengelernt und ein Kollege von uns war hautnah mit dabei, Fabian, der ist nur gerade nicht da, der hat das begleitet. Kennengelernt haben die beiden sich nämlich in Oberhof, als die Familie Geiss, also diese prominente TV-Familie, einen Besuch in Thüringen abgestattet hat, bei der Rodelbahn abgestattet hat und auch mal einen kurzen Ausflug im Viererbob machen durften.
Und wer hat wen da eigentlich angeschoben? Langenhahn hat die Geissens angeschoben oder umgekehrt?
Ich weiß nicht. Die Geissens saßen im Bob. Ich weiß aber nicht mehr, ob Langenhahn tatsächlich angeschoben hat oder ob das nicht noch zwei andere Sportler waren. Da bin ich mir gerade nicht sicher.
Auf jeden Fall hoffe, er hat im Bob gesessen und den Bob gesteuert.
Langenhahn? Im besten Fall. Nee, der war nur die vier Geissens saßen da.
Okay, man muss den gar nicht lenken. Ich habe es mir gar nicht angeschaut.
Ich glaube, da gab es vorher eine Einweisung durch Max Langenhahn, wenn ich das jetzt quasi richtig auf dem Schirm habe. Der hat denen dort alles gezeigt, die Anlage gezeigt und nachher durfte die Familie ein kurzes Stück Bob fahren. Ich denke nicht, dass sie da jetzt die ganze Strecke runtergefahren sind. Aber Langhahn hatte damals auch eine Einschätzung zu der Familie abgegeben und der hat gesagt, da ist viel Schaut dran an der ganzen TV-Serie, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so viele lobende Worte für Thüringen haben. Also auch irgendwie schon eine Connection geschaffen, damals in Oberhof. Und ich finde, wenn man sich dann schon kennenlernt und sich vielleicht auch mag, dann kann man auch mal den Bundeskanzler irgendwie wegdrücken. Aber war ein kurzer Exkurs.
Ich glaube, also da gebe ich dir vollkommen recht, zumal er ja nicht wusste, dass er anruft. Ich könnte mir aber vorstellen, hätte er gesehen, also hätte er die Nummer eingespeichert gehabt und er hätte jetzt drauf gestanden, Friedrich Merz ruft an. Ich glaube, er hätte das Video unterbrochen. Er wäre dran gegangen.
Wahrscheinlich wäre er dran gegangen, aber können wir nur mutmaßen. Ja.
Aber zurück zu, ich sag mal, Vogt und den Thüringern. Es wurde ja auch zum Anlass genommen, das Ganze für eine durchaus lustige Wette zwischen eben Vogt und Markus Söder. Und um was ging es da genau?
Stimmt, das hatte ich aufgeschrieben letzte Woche. Und zwar haben Markus Söder und Mario Vogt gewettet, welches Bundesland, welche Sportler aus dem Bundesland Bayern-Thüringen quasi mehr Medaillen, mehr Gold holen kann. Das ist eine unfaire Wette. Wir haben es gerade eben gehört, 81 Athletinnen und Athleten kommen aus Bayern, 18 aus Thüringen. Es war eher so ein Augenzwinkern quasi und der Wetteinsatz war noch gar nicht so richtig klar. Mario Vogt hat dann gesagt, na, wenn wir gewinnen, dann gibt's für den Ministerpräsidenten aus Bayern eine Buchs mit Thüringer Leckereien, die dann Herr Söder quasi auch bei Söder ist, bei seinem bekannten Instagram-Profil vernaschen kann. Ein freundlicher Seitenhieb, eine bisschen kuriose Wette, aber zeigt irgendwie auch, man steht an der Seite der Sportler und ist natürlich auch öffentlichkeitswirksam, wenn man das sagt.
Genau, die Botschaft hinter der Wette ist klar. Vogt glaubt an die Stärke der Thüringer und hat Vertrauen in das Thüringer Team.
Genau. Jetzt muss man auch wissen, Mario Vogt, seitdem er Ministerpräsident ist, verfolgt er auch eigentlich ein langfristiges Ziel. Und ich würde sagen, da passt diese Olympiageschichte eigentlich ganz gut mit rein. Und zwar will er Thüringen als Erfolgsstory vermarkten. Er will Thüringen nach vorne bringen und quasi eine Positivgeschichte aus diesem Bundesland erzählen, aus dem man ja relativ viel Negatives immer wieder hört. Also wenn Thüringen in der Berichterstattung ist, in der landesweiten Berichterstattung, ist das oft negativ konnotiert und das will Vogt umkehren. Und ein wichtiger Bestandteil in dieser Strategie, Elmar, ist das grüne Herz. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was es mit dem grünen Herz auf sich hat?
Genau, das ist ein Slogan, den es schon mal gab, der dann abgelöst wurde von anderen Werbekampagnen. Und Thüringen soll wieder das grüne Herz sein und Mario Vogt, kann man so sagen, und der Rest der Landesregierung vielleicht auch, sollen das grüne Herz wieder zum Pochen bringen. Und das ist richtig Teil einer größeren Erzählung. Die Landesregierung will, dass Thüringen wieder so das Vorzeigeland wird und hat natürlich da einiges zu tun. Es geht darum, die ganzen Probleme zu beheben, also den Lehrermangel zu bekämpfen. Dann möchte Mario Vogt gerne Thüringen als 20-Minuten-Land etablieren. Das bedeutet kurze Wege zwischen wichtigen Orten oder auch eine schnelle Versorgung im Krankheitsfall, beispielsweise, dass der Notarzt schnell vor Ort ist. Bürokratie soll abgebaut werden und bei der Migrationspolitik will er auch andere Flöcke einschlagen und hat sogar schon damit begonnen.
Also das grüne Herz ist quasi die Dachmarke, unter der man schon sagen kann, sind so ein bisschen diese politischen Ziele auch vereint immer wieder. Also ich habe das Gefühl, in jeder Rede, die Herr Vogt sagt, kommt irgendwie einmal zumindest das grüne Herz vor. Interessant dabei ist, Thüringen hatte den Slogan schon mal.
Das grüne Herz ist also deutlich älter als die rot-rot-grüne Landesregierung. Und um zu erkunden, wie kommt das grüne Herz als Slogan an, hat es sogar zwei Umfragen gegeben, eine thüringenweite, eine bundesweite. Und da hat man festgestellt, also die Landesregierung hat die Umfragen in Auftrag gegeben, dass die bundesweite Bekanntheit durchaus noch ausbaufähig ist. Also auf die Frage, ob sie die Aussage schon einmal gehört haben. Also Thüringen, das grüne Herz Deutschland, haben nämlich 60% mit Nein geantwortet. Und das ist das Ergebnis des zweiten Teils einer Umfrage im Auftrag der Staatskanzlei. Und insgesamt kommt das grüne Herz der Erhebung zufolge ganz gut an. Nämlich 71% bewerten den Slogan als positiv. Also kann man sagen, gut, damit kann man also durchaus was machen. Ne?
Deswegen auch quasi wieder aufleben lassen von der Marke, die eigentlich schon mal abgesägt wurde. Es gab Kritik am grünen Herz, nämlich historischen Bezug. Und man hat auch gesagt, so grün sind unsere Wälder eigentlich gar nicht mehr. Die sind auch eher ein bisschen abgestorben, weshalb wir das nicht mehr haben wollen. Vogt sagt jetzt aber, das wollen wir wieder aufleben lassen.
Genau, und manchmal übertreibt das eigentlich auch. Du hast schon recht. Also in jeder Rede kommt mindestens einmal das grüne Herz vor, in jeder Pressemitteilung mindestens auch. Und ich glaube, wir haben es hier sogar schon mal kurz erwähnt. Es gibt Kabinettsmitglieder, die wirklich teilweise, wenn sie den Reden von Mario Vogt zuhören und im Zuschauerraum sitzen, anfangen, die Zeit zu stoppen, bis wann er denn endlich mal das erste Mal grünes Herz sagt in seiner Rede. Also manche machen sich auch schon ein bisschen darüber lustig. Aber er nimmt das sportlich, beziehungsweise er sagt, es ist mir fast schon egal. Ich will einfach diesen Slogan etablieren und je häufiger ich ihn erwähne, desto mehr verfestigt er sich in den Köpfen.
Und jetzt haben wir gerade schon gehört, unter diesem Slogan verbinden sich diese Ziele der Landesregierung. Neu hinzugekommen ist jetzt mit dem Aufleben von Olympia quasi auch Thüringen als Sportstätte Nummer 1 quasi auszubauen. Das hat Mario Vogt zumindest am Samstag angekündigt. Da hat er gesagt, dass die Großschanze im Oberhof modernisiert werden soll. Das soll 10 bis 12 Millionen Euro kosten. Und damit soll man quasi den Standort Oberhof weiter stärken und auch für Skispringer zu einer Top-Adresse werden lassen. Und ich glaube, er hat auch angekündigt, dass die Sportlerinnen und Sportler aus Thüringen noch mehr extra Geld von der Landesregierung bekommen.
Genau. 20.000 Euro soll es geben für eine Goldmedaille, für Silber 15.000 und für Bronze 10.000 Euro für jeden Sportler. Und er möchte damit die Sportler auch noch ein bisschen mehr an das Land binden und sie als eine Art Botschafter, Markenbotschafter für Thüringen gewinnen. Keine schlechte Idee. Und viele Thüringer Sportler sind ja finanziell nun wirklich nicht auf Rosen gebettet. Und von daher, ich finde es gut.
Keine schlechte Idee vielleicht, aber für mich hört sich das alles schon sehr nach politischem Kalkül an. Ich meine, mehrere Millionen Euro für eine Schanze auszugeben, mehrere tausende Euro für die Athleten und Athletinnen auszugeben, da erhofft man sich doch irgendwie auch schon, dass das gut bei der Wählerschaft ankommt.
Genau, du meinst also die Großschanze im Oberhofer Kanzlersgrund, für die er angekündigt hat, also 10 bis 12 Millionen, glaube ich, springen lassen zu wollen, weil sie modernisiert werden soll. Gut, damit will er den Standort Oberhof weiter stärken und auch für Skispringer zu einer Top-Adresse machen. Natürlich geschieht das alles auch mit einem gewissen Kalkül. Er will das dann sich auf die Fahnen schreiben und sagen, hier, wir als CDU, ich als Ministerpräsident tue etwas für den Standort, tue etwas für den Sport. Sportler sind Multiplikatoren, die werden geschaut, die haben Familie, die haben Anhänger. Wenn die unterstützt werden, unterstützt er am Ende wahrscheinlich auch das eigene Bild und damit eben auch die eigenen Anhänger, die sagen, ja, der macht was.
Ich merke schon ein bisschen Fürsprecher. Ich glaube aber auch der Zeitpunkt der Olympischen Spiele und vielleicht auch der Zeitpunkt des Doktortitels, das kam ihm alles gar nicht so ungelegen. Also schauen wir mal zurück. Der Vogt wurde von der TU Chemnitz vor zwei Wochen ungefähr der Doktortitel aberkannt. Jetzt, heute sprechen wir über die Olympischen Spiele. Die ganze Landesregierung spricht anscheinend viel über die Olympischen Spiele. So im Gesamtkontext betrachtet, würde ich sagen, kommt Ihnen das ganz gelegen, oder?
Ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Also es gibt ja nichts Besseres als positive Nachrichten auf anderer Stelle erzeugen zu können. Und die muss er gar nicht selber kreieren. Also er hat ja selber auch noch mal versucht, inhaltlich zu punkten, hat eigentlich mit einem Thüringen-Plan noch mal etwas Altes aufgewärmt, was schon längst bekannt war, also alle Ziele noch mal zusammengefasst. Das interessiert die Menschen mit Sicherheit weniger. Die interessiert vielleicht am Ende die Ergebnisse, aber nicht die reine Ankündigung, aber Sport interessiert, wie du es am Anfang schon sagtest, sind so viele, selbst diejenigen, die es wirklich nur vom Fernseher schauen und sonst nicht sportlich sind, sagen, oh, Olympia interessiert mich, ich fieber mit. Und das macht sich Mario Vogt, das macht sich die Landesregierung zu nutzen.
Du hast es jetzt schon gerade so ein bisschen gesagt, eigene Nachrichten produzieren, das will er vielleicht gar nicht, das macht er vielleicht etwa. Ich habe da einen anderen Eindruck gehabt. Ich war letzte Woche am Montag nämlich in Eisenach bei Opel. Da war auch die gesamte Landesregierung vor Ort und da hat man quasi auch die Thüringer Journalisten quasi indiktiert und hat gesagt, hey, komm mal da, wir besuchen und Ankündigung und bla bla. Und nachher kam quasi nichts raus, außer, naja, wir suchen jetzt eine Partnerbörse für Opel. Und dann am Dienstag, einen Tag drauf, war die Regierungsmedienkonferenz und du hast es gerade schon erwähnt. Dort wurde quasi der Thüringen-Plan nochmal vorgestellt. Der Plan, in dem die Landesregierung quasi die Ziele skizziert. Und auch da wurde ein bisschen Brimborium drum gemacht, wurde so ein bisschen größer angekündigt, hier kommt was. Und eigentlich war da so ein bisschen heiße Luft. Also was wurde angekündigt? Angekündigt wurde zum Beispiel, dass es jetzt 24-Stunden-Läden auf dem Land geben soll. Was wir aber schon wussten, da hattest du mal drüber geschrieben.
Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, du hast schon recht. Also es werden schon einige halbgare Nachrichten produziert und die 24-Stunden-Läden, gut, ist ein tolles Konzept, hilft sicherlich dem ländlichen Raum.
Da will ich kurz einhaken, ja. Hilft es nicht. Also ich hatte mich da mit Lokalredakteuren auch nochmal bei uns auseinandergesetzt und die gefragt und die haben gesagt, naja, diese ganzen 24-Stunden-Läden müssen alle wieder schließen, weil sich das wirtschaftlich nicht rentiert. So. Also eigentlich auf dem Papier ein gutes Konzept, aber nachher quasi irgendwie nicht so richtig viel dahinter. Aber kurzes Unterbrechen.
Ja, das ist natürlich logischerweise, also alles muss sich wirtschaftlich rechnen. Deswegen ist man ja dazu übergegangen, jetzt auch mitarbeiterlose 24-Stunden-Läden zu etablieren, um Personalkosten beispielsweise zu reduzieren, dass sie also durchgehend geöffnet sein können. Vielleicht funktioniert das ja, aber wenn natürlich am Ende zu wenig Menschen dorthin gehen, zu wenig Sachen kaufen und die Anbieter sagen, ja gut, wir haben jetzt Verluste gemacht, dann werden die wieder schließen. Dann müssen die Menschen, die vor Ort, aber im ländlichen Raum leben, auch in Kauf nehmen, leider Gottes längere Distanzen zurücklegen zu müssen.
Mir ging es gar nicht so um diese 24-Stunden-Läden, sondern eher darum, also Vogt hatte dann am Dienstag halt eben in dieser RMK auch gesagt, naja gut, dann schicken wir da irgendwie noch Medikamente hin, da soll noch hier medizinische Versorgung kommen, Telemedizin, soll alles ganz super werden, ganz digital werden, die Medikamente sollen dann vom Nachbarort geliefert werden per Drohne. Und für mich hat sich das alles so halbgar, so wenig ausgegoren, so wenig, so angehört, als müsste man jetzt auf Zwang irgendwie was sagen, was man gut noch verkaufen kann nach draußen. Dass ich mich gefragt habe, warum geht man mit so einem halbgaren Konzept irgendwie nochmal vor und warum bringt man das nochmal hoch?
Mhm. Ja, der Ministerpräsident hat ja sogar etwas ins Spiel gebracht, dass Medikamente per Drohne aus benachbarten Apotheken angeliefert werden sollen zu den 24-Stunden-Läden. Ja, das ist natürlich auch etwas, was man sagen kann, ja, da hat er ein großes Vorstellungsvermögen. Hört sich aber fast so ein bisschen an, als sei man auf dem ländlichen Raum im Krisengebiet unterwegs. Ne?
Auf jeden Fall. War aber nicht alles. Am Mittwoch kam dann irgendwie auch noch Philipp Amthor quasi nach Erfurt. Und dann gab es dann die dritte Pressekonferenz an 3 Tagen. Und auch dort kam quasi nichts bei rum. So, und das, dann war ich so ein bisschen frustriert und habe gedacht, warum macht man das denn? Warum macht man das denn dann?
Ja gut, jetzt muss man sagen, Amthor ist Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Was wollte er genau in Thüringen? Gute Frage.
Nachher haben die eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, die gesagt hat, naja, man will irgendwie zentrale Verwaltungsleistungen vorantreiben. Also eigentlich wollen sie dann sagen, der Personalausweis sollte flächendeckend digitalisiert werden.
Das hört sich aber erstmal nach einem guten Vorhaben an, oder
hört
nicht?
Hört sich erstmal nach einem guten Vorhaben an, ist es auch, aber es sind halt vor allem irgendwie Lippenbekenntnisse. Es waren keine Zahlen da, es waren keine genauen Daten da. Es wurde gesagt, dass der Bund das Projekt mitfinanzieren soll. Es wurde noch nicht mal gesagt, in welcher Höhe diese Finanzierung aussehen soll. Es wurde noch nicht mal gesagt, welche Verwaltungsleistungen genau gemeint sind. Also ob das jetzt ein Personalausweis ist, ob das irgendwie eine andere Leistung ist, die man ja auch haben kann, also Kfz oder so, keine Ahnung. Wurde halt nicht gesagt. Und das waren halt so 3 Pressekonferenztermine hintereinander, wo ich mir gedacht habe, das hört sich alles so ein bisschen an, von Fokus weg auf die Doktorarbeit hin dazu, konstruktiv wirken zu wollen und so zu tun, als sei man so eine schwer beschäftigte Landesregierung.
Ja gut, aber es gehört nun mal dazu, dass die Landesregierung ihre eigenen Anliegen pusht und das in den Vordergrund stellt, was ihr wichtig ist und das, was ihr politisch schaden könnte, nach hinten drückt. Aber okay, womit du recht hast, die Strategie ist ziemlich eindeutig, den Fokus auf die Stärken des Landes zu lenken und so wenig wie möglich die eigenen Fehler zu thematisieren. Und ja gut, das ist ja nun mal unsere Aufgabe, das kritisch zu hinterfragen.
Was wir jetzt hiermit getan haben, würde ich sagen, Elmar. Du wolltest uns noch einen Ausblick geben. Schließen wir mal dieses Vogt-Thema ab. Wir wissen jetzt, er ist Sportfan, er ist sportbegeistert, aber er nutzt das auch für sich ein bisschen politisch. Schließen wir das mal ab und schauen mal in die kommende Woche. Wird da noch relevant bei uns werden?
Da blicken wir dann auf die linke Fraktion. Die muss ich ja nicht mehr ganz, aber doch immer noch ein wenig neu finden als Oppositionspartei. Und sie hat ein Sonderplenum beantragt. Das Thema ist die Standortschließung von Zalando. Und da kann man sagen, das ist ja einer der größten Arbeitgeber der Region und auch einer der größten Steuerzahler. Es geht um 2700 Arbeitsplätze, die im Laufe dieses Jahres wegfallen werden. Und darüber soll im Landtag nochmal diskutiert werden.
Kommt da was bei rum oder ist das dann quasi nur, schade, dass das...
Ja, es geht um, ja, also natürlich im Landtag jetzt beschlossen werden, dazu kann man nichts. Ne? Es geht einfach darum, möglichst viele oder am besten im Idealfall natürlich alle Beschäftigten wieder in neue Jobs zu vermitteln. Es ist ja schon, es werden Jobbörsen angestrebt, um die 60 Firmen haben schon angekündigt, sich daran beteiligen zu wollen. Ja, man muss sehen.
Aber das wird nächste Woche bei euch nochmal Thema sein. Da sitzt du nämlich hier mit dem Kollegen Fabian Klaus. Elmar, uns bleibt jetzt noch eine Sache zu tun.
Genau, die Tops und die Flops der Woche wollen wir benennen.
Den Top und den Flop der Woche, wenn ich dich kurz korrigieren darf.
Oder so. Wobei wir dieses Mal zumindest 2 Tops haben. Also sagen wir mal einen...
Einen großen und einen kleinen Top.
Ja, ich will das gar nicht so gewichten. Aber wir haben uns dazu entschieden. Der Top der Woche ist Bodo Ramelow. Er ist in dieser Woche 70 geworden. Und er hat nun wirklich eine beachtliche Karriere hinter sich und die ist ja noch gar nicht zu Ende. Er hat den Thüringern durchaus gezeigt, wie man 10 Jahre lang das Land regieren kann unter schwierigen politischen Verhältnissen. Und du hast Fabian schon erwähnt. Fabian hat darüber auch einen Artikel geschrieben. Bodo Ramelow wird 70, streitbarer Demokrat, der den Thüringern ähnlicher wurde. Und warum er den Thüringer ähnlicher wurde, wer Lust hat, der sollte einfach den Artikel von Fabian nochmal lesen. Und weil es sich hier um ein Geburtstagskind handelt, deswegen habe ich gesagt, es gibt also 2 Tops. Am gleichen Tag wie Bodo Ramelow Geburtstag hat Matthias Hai, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD im Thüringer Landtag, der schwer erkrankt war, sich wieder zurückgekämpft hat und für mich einer der klügsten, witzigsten und eloquentesten Parlamentarier Thürings überhaupt ist.
Herzlichen Glückwunsch auch
an
von mir.
Beide, genau.
Gut, ich habe uns den Flop der Woche mitgebracht. Der Flop der Woche ist, du kennst ihn, Elmar, Stefan Brandner, AfD-Bundestagsabgeordneter. Und zwar will das Amtsgericht Gera einen Prozess gegen Brandner eröffnen. Und vorangegangen war so ein Strafbefehl. Dagegen hatte Brandner Beschwerde eingelegt. Das Gericht hatte gesagt, ah, du müsstest 20.000 Euro zahlen, weil, und pass auf, deswegen auch der Flop der Woche, Brandner wird vorgeworfen in 3 Fällen Beleidigung und einmal Anstiftung zur Beleidigung begangen zu haben. Er soll eine Spiegel-Journalistin Faschistin, Oberfaschistin und Spiegelfaschistin genannt haben. Und ich würde sagen, das rechtfertigt doch den Flop der Woche.
Ein sehr würdiger Flop.
Nun gut, dann sind wir am Ende. Elmar, vielen Dank, dass du heute bei mir da warst.
Ich danke dir. Elena, hat Spaß gemacht.
Schönen Abend. Tag.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.